Als Deutschland durch seine Zwietracht nichts mehr war, umfasste mein Herz seine Einheit und Einigkeit. Erlauben Sie mir, dieses Wort von Ernst Moritz Arndt meinen Ausführungen vorauszuschicken, so wie ich es meinem Buch von Berlin aus gesehen voranstellte, dessen Nachwort der unvergessene Freiherr von und zu Gutenberg schrieb. Dem Kuratorium der Stiftung Jakob-Fugger-Medaille danke ich aufrichtig für die hohe Auszeichnung, die mir als Verleger und Publizist zuteil wird. Ich danke nicht zuletzt auch deshalb, weil dieser große Name Jakob Fugger für den ersten internationalen Handelsherrn aus Deutschland steht, der auch zu den Vätern der Zeitung gerechnet werden kann. Die Feierlichkeit der Stunde soll mich nicht verführen, meinen Dank in beengender Konvention zu sagen. Wenn über die Leistung des Verlegers gesprochen wird, so muss ich das Lob weitergeben an die vielen Mitarbeiter in der Hierarchie des Verlagshauses, an die Männer und Frauen um mich herum, die der ersten Stunde und die Bemühten und Tüchtigen der Gegenwart. Ich müsste das Lob aber auch weiterreichen und jetzt formuliere ich zaghaft und zögernd an jene geheimnisvolle Kraft, die das Gelingen allen Ringens und allen Mühens überhaupt erst ermöglicht. Wilhelm Raabe sagte, was sind wir allesamt anderes als Boten, die versiegelte Gaben zu unbekannten Leuten tragen. Wie sehr habe ich doch einen Satz meines väterlichen Freundes verstanden, des Ende vergangenen Jahres zu seinem gottgegangenen, tapferen Berliner Propstes Grüber, der in dunkelster Zeit das Licht des anderen Deutschlands zeigte. Er sagte einmal, ich bin auf nichts in meinem Leben stolz. Wir, die wir auf ihn so stolz sind, wissen, was er meinte. Er wollte nicht Leistung und Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt haben. Er wollte klarstellen, dass der Christ um die verliehenen Gaben weiß. Selbst seine weit in unsere Zeit strahlende Charakterstärke, die ihn mit den ihm anvertrauten Juden ins Lager gehen ließ, wollte er nur als eine solche Leihgabe verstanden wissen. Der Propst von Berlin blieb überdies sein ganzes Leben lang mutig, bis hin zu jenem Gespräch mit uns vor seinem 80. Geburtstag, in dem er Stellung zur aktuellen deutschen Politik nahm. Daran nannte er die Unterzeichnung des Grundvertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Regime im gequälten Teil unseres Landes eine der schlimmsten Stunden deutscher Geschichte, in der Brezhnev über Bismarck gesiegt habe. Meine Damen und Herren, aus der Verleihungsurkunde entnehme ich auch, dass neben der Arbeit als Verleger meine Anstrengungen um die Aussöhnung mit der Welt und mein Bekenntnis zu Deutschland ihre Aufmerksamkeit gefunden haben. Dieser Zuspruch tut mir unendlich wohl, er hilft mir. Ich danke Ihnen aufrichtig, dass diese Ermutigung in einer Zeit gegeben wird, in der die Materie vollends zu siegen droht und Einigkeit und Recht und Freiheit aufs Äußerste bedroht sind. Und noch eins zu meinem Dank. Ich gestehe offenherzig, dass ich es als eine ganz außergewöhnliche Ehrung empfinde, hier in Bayerns geist- und stilvoller Metropole ausgezeichnet zu werden und zu diesem Anlass so viele verdiente, bedeutende Männer versammelt zu sehen. An einer Stätte, deren herrliche Cuvillier-Dekorationen neben den Potsdams zu dem glanzvollsten Rokoko unseres Landes gehören. Gleich nach Berlin, so lassen Sie mich sagen, liegt mir München am Herzen. Denn Bayern ist Staat, hier ist Volk, nicht Gesellschaft, dieses überstrapazierte Wort. Das politische Augenmaß, das bei Ihnen wirkt und das sich von so manchem Bonner politischen Amateur wohltuend abhebt, wurde für mich bei Ihrem Gang nach Karlsruhe exemplarisch deutlich. Damals ließ sich Bayern von keinem Unkenruf und keiner kleinmütigen Beschwörung abhalten, dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit zu schaffen, den Ostverträgen wenigstens rechtspolitisch einige Riegel vor die Ausverkaufstore zu legen. Der Bundesregierung und unserem Volk wurde auf diese Weise der Verfassungsauftrag in Erinnerung gebracht, die deutsche Einheit in Freiheit als oberstes Ziel deutscher Politik anzuerkennen. Seitdem hat mein preußisches Herz ein noch stärkeres bayerisches Nebengeräusch. Ich komme zu Ihnen von meinem Haus an der Mauer in Berlin, jener Stadt, die heute stellvertretend für ein friedvolles Deutschland im Herzen Europas steht. Ich glaube überdies, dass wir aufgerufen sind und dass es eine der Wiedergutmachungsaufgaben ist, unser in die Mitte des Kontinents gestelltes Deutschland zu einem Stabilisierungsfaktor eines freiheitlichen Europas zu machen. Das aber kann man ohne Berlin nicht tun und nicht wollen. In Berlin fühle ich überdeutlich, es ist unsere Pflicht, die Idee des ungeteilten deutschen Vaterlandes in unserem Herzen zu bewahren. Es ist unsere Pflicht, niemals den opportunistischen Erwägungen des sozialistischen Zeitgeistes nachzugeben, dessen schlimmes Produkt nur ein Volksfront Europa sein könnte. Und wenn ich fortfahre, man darf nicht auf Mecklenburg und auch nicht auf Schlesien verzichten, nicht auf Pommern und nicht auf Ostpreußen, dann verstehen das viele, andere jedoch nicht. Lassen Sie mich verdeutlichen, was ich meine. Dieses Nicht-Verzichten-Wollen ist nicht die Maxime eines der Restauration verhafteten Reaktionärs. Ich bin kein Revanchist, ich bin auch kein Nationalist. Ich bin ein Deutscher, der einfach für alle Deutschen, auch in Weimar, Königsberg und Danzig, Freiheit, Freizügigkeit durch Frieden will. Ganz simpel, nicht nur für uns hier im freien Westen, sondern für alle Deutschen. Das ist das Anliegen. Es geht nicht in erster Linie um Grenzen und Gebietshoheiten. Es stört ja auch die bayerisch-hessische oder die bayerisch-österreichische Grenze nicht, noch nicht einmal die französisch-deutsche, solange sie nur Demarkationslinie von Verwaltungsregionen auf gleicher moralischer Lebensbasis ist und keine Barriere, kein Schlagbaum der Gewalt, der Unfreiheit, der Unmenschlichkeit. Es war einer meiner schwärzesten Tage, als die Ostverträge unterzeichnet wurden. Im Rausch des Sieges haben die Alliierten 1945 nicht Grenzen festgelegt, sondern Demarkationslinien. Das bedeutete, dass in Verhandlungen um einen Friedensvertrag Terrain und Zugeständnisse hätten gewonnen werden können. Aber an irgendeinem schönen Mittwochmorgen ist alles weggegeben worden, ohne jene Gegenleistung, und der Friede wurde auch nicht sicher gemacht. Man braucht keinen Hausmakler zu fragen, was die Quadratkilometer in Geld bedeuten. Was uns alle viel mehr bedrücken sollte, ist, dass wir die Menschen, unsere Mitmenschen, aus der Betreuung entließen und sie der Unfreiheit und der Hoffnungslosigkeit preisgraben. Man braucht mich wirklich nicht darauf aufmerksam zu machen, dass letzten Endes alles durch Hitlers Gewaltakte und seinen wahnwitzigen Eroberungskrieg entstanden ist. Aber man kann nicht Hitlers Gewaltpolitik verdammen und die Gewaltpolitik der Sowjets heute segnen. Man kann nicht die braune Unfreiheit hassen und bekämpfen, die rote aber herbeireden und lieben oder verharmlosen. Unrechtssystem bleibt Unrechtssystem, gleichgültig unter welchen Farben. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass es in der Epoche großräumiger Integrationen nicht mehr um die Restaurierung der politischen Landschaft des 19. Jahrhunderts geht. Geschichtliche Räume können heute nicht mehr primär durch traditionelle Machtansprüche bewahrt oder wiederhergestellt werden. In der Epoche der großen ideologisch begründeten Umorientierung und der Endphase des sowjetischen Eroberungskrieges können diese Räume nur durch das Auffüllen mit den Prinzipien der Freiheit lebensfähig und verteidigungsbereit gemacht werden. Der auf Unfreiheit begründete proletarische Internationalismus fordert als Gegengewicht den auf Freiheit basierenden Großraum, fordert die westliche Integration auf der Grundlage von Freiheit, Freizügigkeit, organischer Ordnung, Sicherheit und Menschenwürde. Nicht verbrieftes Besitzrecht aus zurückliegenden Zeiträumen garantiert und legitimiert den Zusammenhalt. Das Ideal und die Wirklichkeit der Freiheit ist es, die mit ihrer schöpferischen Kraft in Zukunft Räume zusammenbringen und zusammenhalten kann und muss. Einst besuchte mich Henry Kissinger in meinem Berliner Haus in Dahlem. Beim Betreten meines Arbeitszimmers überfiel er mich mit der rhetorischen Frage: Sie sind Nationalist, Herr Springer. Ich antwortete: Nein, ich bin für die Freiheit. Und ich fügte hinzu: Wenn Sie Ihren Verpflichtungen aus dem Deutschlandvertrag mit seiner Wiedervereinigungsklausel nur in der Form nachkommen wollen oder können, dass Sie einen zweiten deutschen Staat schaffen, in dem jeder Bürger alle jene Freiheiten genießen kann wie bei uns, wenn er lesen kann, was er will, wenn er seine Meinung sagen kann, seinen Arbeitsplatz wählen und seine Partei frei wählen und über die Grenze gehen kann, wann er will, und wenn er sicher sein kann, dass es nicht der Staatssicherheitsdienst ist, der morgens um 6 Uhr an die Tür klopft, wohlan, einen solchen zweiten Staat würde ich akzeptieren. Möglicherweise würde ich meinen Wohnsitz dorthin verlegen. Freiheit, das schönste Wort der Welt, aber auch das am meisten missbrauchte. Jeder Unterdrücker der Geschichte führte es auf den Lippen. Anarchisten bomben im Namen der Freiheit. Die roten Fahnen der menschenverachtenden Kommunisten flattern um das Transparent Freiheit. Freiheit für Terroristen, Freiheit für Radikale, Freiheit für Umsturz, Freiheit für hemmungslosen Sex, Freiheit für Abtreibung, Freiheit für jede Unappetitlichkeit. Das Unglück der modernen Zeit begann, als die Französische Revolution dem Ideal der Freiheit, das der Gleichheit im Sinne von totaler Egalität zur Seite stellte und die Sozialisten aller Schattierungen diesen Generalirrtum übernommen haben. Nicht mehr jedem das Seine, sondern jedem das Gleiche. Aber Freiheit und Gleichheit können nicht gleichwertig zusammenstehen. Natürlich muss es Gleichheit vor dem Gesetz geben, wie es sie vor Gott gibt, aber die Theorie von der Gleichheit aller Menschen ist das Todesurteil für echte Freiheit. Will jemand ernsthaft behaupten, in den von Einheitsparteien regierten Kollektivstaaten sozialistischer Prägung herrsche Freiheit? Wo Gleichheit als Gesinnungsgleichheit verstanden wird, wo für Andersdenkende kein Platz ist, da ist es mit der Freiheit zu Ende und nicht nur mit der Freiheit. Der Sozialist Josef Dietzgen, den Karl Marx den Philosophen der Sozialdemokratie nannte, drückte es ideologisch aus: Alles Außerordentliche muss zum Ordinären, Natürlichen degradiert werden, die Heiligtümer müssen fallen. Damit man auf niemand stolz herabsehen kann, müssen wir aufhören, zu jemandem hinaufzusehen. Der auf Freiheit und Recht ruhende Staat muss im Interesse des Glücks der Menschen verhindern, dass die natürliche Ungleichheit zerstört wird, denn die Menschen sind nun einmal nicht gleich. Leibniz ließ einst die Hofgesellschaft im Schlosspark von Charlottenburg Blätter sammeln und forderte, man möge ihm zwei zeigen, die gleich seien. Niemand konnte es. Wer aber hätte das Problem besser in Sprache gefasst als Martin Luther, wenn er sagte: Man muss Christi Reich von der Welt Reich unterscheiden können. Es ist für die Christen ein tröstliches Evangelium, dass wir in Christus so ganz gleich sind. Vor der Welt muss die Ungleichheit bleiben, dass der Vater mehr sei als der Sohn, der Lehrer mehr als der Schüler. Wer da eine Gleichheit machen wollte, der würde ein schönes Regiment anrichten. Wer wissen will, wohin dieses Regiment führt, der braucht nicht weit zu schauen. Ein Blick über den deutschen Zaun und die Mauer genügt. Jeder kann hinüberblicken, keiner hat die Entschuldigung, er habe nichts gewusst. Jeder kann täglich erfahren, die sogenannte DDR ist ein Unrechtsstaat par excellence. Diese Tatsache muss am Beginn jeder Betrachtung über die Teilung Deutschlands stehen. Und das Unrecht beginnt bei dem entscheidenden Punkt, bei der Freiheit. Wenn es sonst nichts, gar nichts weiter an dieser sogenannten Deutschen Demokratischen Republik auszusetzen gäbe, der schamlose Umgang mit der Freiheit von politisch missliebigen Bürgern und Bürgerinnen, der Burgverlies-Terror, der Strafjustiz dieses Regimes allein müsste genügen, die ganze Welt zu einem Aufschrei zu bringen. Aber sie schreit nicht, sie schweigt. Man marschiert für die Freiheit der Chilenen, der Schwarzen in Rhodesien oder Südafrika. Man demonstriert dafür, dass Kommunisten in der Bundesrepublik Deutschland Richter, Lehrer, Verwaltungsbeamte und Staatsanwälte werden dürfen, aber für unsere Nächsten im politischen Sinne des biblischen Begriffs, die da drüben aus politischen Gründen oder einfach als getarnte Geisel für bei uns gefasste kommunistische Spitzenagenten hinter Schloss und Riegel sitzen, marschiert man nicht. Und wie berechtigt wäre es, auf die Straßen zu gehen?